Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian und ich über die Filme Rolling Thunder Review von Martin Scorsese und The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. In Bezug auf The Dead Don't Die sei an dieser Stelle schon einmal vor Spoilern gewarnt. Ich werde aber auch nochmal eine kurze Spoilerwarnung rausgeben, bevor es losgeht. Aber wir werden tatsächlich diesen Film in seiner mit seiner kompletten Story besprechen. Jetzt geht's los. Pistol shots ring out on a barroom night. Enter Betty
Valentine from the outer hall. She sees a bartender and a fool. Fangen wir mal mit Rolling Thunder an, würde ich sagen, oder?
Alles klar. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ich habe mir, glaube ich, nur einen Podcast von der New York Times, den Popcast, angehört, wo die den Film besprochen haben, bevor ich den Film gesehen habe. Und ich bin froh, dass ich das getan habe, weil ich glaube, sonst hätte ich beim Gucken, also mich, glaube ich, noch mehr geärgert.
Mhm. Und zwar ich hab nichts davor gelesen und war dann danach eher so ein bisschen, habe mich danach dann ein bisschen geärgert oder war dann danach ein bisschen enttäuscht oder desillusioniert über bestimmte Dinge.
Ja, deswegen, das wollte ich nämlich, also ich muss aber sagen, unterm Strich bleibt vieles, was mir gefällt, aber einiges, was mich genervt hat, und ich glaube, man hätte den Film besser machen können, hätte man 30 Minuten aus dem Film rausgeschnitten und dann wäre das unterm Strich besser gewesen.
Ja, ich meine, womit haben wir es zu tun? Das ist ein Film, den Martin Scorsese irgendwie gebastelt hat aus Archivaufnahmen oder aus Aufnahmen, die zu dem Film Rinaldo and Clara gemacht wurden. Also irgendwie was während dieser Rolling Thunder Revue, wo Bob Dylan quasi, wo es hieß so, his inspiration is back, er macht eine riesen Tour mit Allen Ginsberg und John Baez und allen möglichen Musikern und ist so voll unterwegs und spielt nur in so kleinen Konzerthäusern, anstatt die großen Stadien zu füllen. Und das ist so quasi wie so ein Wanderzirkus. Ne? Und das irgendwie das Material, also ich, so als Dylan-Fan, ich kannte vieles davon auch, so bestimmte Videos, ISIS oder so, wie er das performt, oder Hurricane. Und fand es da schön, das jetzt nochmal alles so in einem Film zusammenzusehen und so ein bisschen das Material drumherum zu sehen. So ein paar Aufnahmen. Bob Dylan fährt einen Bus. Patti Smith trägt irgendwie ein relativ krudes Gedicht vor. Joni Mitchell spielt ein paar Songs so auf der Gitarre einfach so im Hotelzimmer. Das fand ich total schön. Es hat so ein bisschen was Nostalgisches so und ich fand es fast auch ein bisschen redundant irgendwie, weil es gab 2005 ja diese große Bootleg-Series Live 1975, was halt jetzt quasi nochmal in einer krass erweiterten Fassung als auf 14 CDs erschienen ist, und dazu ist dieser Film quasi auch eine Ergänzung oder so, jeweils beides. Es sind so ein Produktpack, so dass jetzt diese Bootleg-Series, die sowieso in der letzten Zeit dazu neigte, so total auszuufern. Sie haben irgendwie sämtliche Aufnahmen, die er 1966 gemacht hat, in so einer 60-CD-Box irgendwie rausgebracht. Oder komplett sämtliche Aufnahmen, der Basement-Tapes. Also das ist so, geht so in Richtung so Komplettismus und riesige CD-Boxen und wirklich so alles, was man als Fan sich nur noch wünschen kann. Und da kam es mir fast dann vor, dass dann so gesagt wurde, ach komm, jetzt haben wir noch irgendwie das Material, Scorsese ist eh immer gut dafür, der ist ja auch so ein riesen Dylan-Fan, der hat ja diese No Direction Home-Geschichte gemacht, lassen wir den jetzt einfach nochmal so eine Collage machen irgendwie. Und da kommt es dann halt noch ein bisschen so zu, als Element, dass dieses Halbfiktionale, was es dann hat. Und das, naja.
Und ich finde, das macht es halt ein bisschen kaputt, also wenn du mich fragst.
Was dann irgendwie, was so ein bisschen seltsam einfach ist und ein bisschen, was es nicht auch gebraucht hätte, finde ich.
Nee, eben. Und das hatte ich Gott sei Dank, also weil der Trailer sagt einem das ja nicht. Und das bin ich bin froh, dass ich diesen Podcast vorher gehört habe, wo die das nämlich ansprechen und dass dann eben dieser fiktive Filmemacher da drin vorkommt. Am bescheuertsten finde ich die Sharon Stone-Episode, die sie da reingebaut haben, die fiktiv ist. Und,
das ist so random, ja.
Ja. Und ich frage mich, also ich habe ja No Direction Home nicht gesehen. Der ist ja auch mit Originalaufnahmen, oder? Und dann natürlich auch mit Dylan-Interviews, oder? Wie ist der gebaut?
Genau.
Ich frage mich eben, ob dann Scorsese sich gedacht hat, ach toll, mit dem ganzen Videomaterial von der Rolling Thunder Tournee würde ich gerne eine Fortsetzung zu No Direction Home machen. Und da hat ich könnte mir vorstellen, dass das auf Dylans Mist gewachsen ist. Dann zu sagen, nö, das ist mir zu langweilig, ich will da dann, wenn dann eine lustige, augenzwinkernde Meta-Story draus machen, die Ereignisse so verfälscht und das Ganze dann, ja, so kommt mir das vor. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Scorseses Mist gewachsen ist, die so eine bescheuerte Story zu erzählen. Also vor allen Dingen mit diesem Fake-Filmemacher. Also das vor allen Dingen finde ich jetzt auch frech gegenüber dem dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Aber es gibt halt einen realen Regisseur oder Filmemacher, der mit war und die Sachen gedreht hat. Und der hatte auch einen ähnlich europäischen klingenden Namen. Der war aber nicht offiziell, der war nicht der Direktor von dem Rinaldo-Film, das war ja Dylan. Und du merkst auch, glaube ich, nur in einer Szene so richtig, dass es eine Filmszene sein muss aus Rinaldo, wo du merkst, dass da Joan Baez und Dylan, glaube ich, einen sehr, sehr gekünstelten Dialog aufsagen und das Ganze hat auch so Close-Ups und das sieht halt eben nach fiktivem Film aus, aber ich finde diese ganzen Backstage-Sachen, vieles mit Allen Ginsberg, finde ich, wirkt sehr authentisch, aber da kann man sich nicht auch täuschen. Das finde ich halt eben so, aber vielleicht haben sie es auch einfach, weil das Material so durchwachsen war, sich überlegt, okay, dann machen wir jetzt da noch einen oben drauf, weil es nicht ausreicht, um einen, weiß ich nicht, einen zweistündigen Film zu machen. Aber wir hätten auch anderthalb Stunden Konzert-Footage, Backstage-Footage und ein paar, meinetwegen sogar Interviews mit Leuten, die als Leute im Publikum waren und nicht fiktive Politiker, ne? Also das war ja auch eine der fiktiven Figuren, dieser Politiker, der da auftritt. Und ich glaube auch, dass, ich habe das Gefühl, dass diese Rahmenhandlung, das wird auch so ein bisschen verquer erzählt, weil da wird die ganze Zeit von dem Bicentennial gesprochen, das ist aber erst 76 gewesen. Auch der Rücktritt von Nixon, der war da irgendwo dazwischen, aber das kommt schon ungefähr von der Zeit her hin, aber das finde ich auch schon so, da hat man auch das Gefühl, so, man wird ein bisschen hinters Licht geführt. Auch die, ich meine auch die ganze Erzählung, das ist sehr davon gefärbt, dass man nicht so genau weiß, also dass es schon so alles romantisch verklärt ist. Weil Dylan hat ja diese lange Auszeit gehabt, von 76 bis 74, war dann aber mit The Band auf Tour und haben dann ja auch hier dieses Before the Flood auch aufgenommen. Ne? Ich glaube, das ist doch irgendwie 74.
Das ist von 74, ja.
Ja. Und dann kam erst die Rolling Thunder Tournee. Also das ist jetzt nicht so, dass Rolling Thunder seine große Rückkehr war nach der langen Pause, sondern er ist schon vorher wieder da gewesen, so, ne? Aber ich finde es eigentlich.
Ja, und auch, ich finde auch, dass da der Trailer auch ein bisschen falsche Erwartungen weckt, wo sie so sagen, so Amerika ist so gespalten und politisch ist alles so extrem und dann kommt Dylan und zieht durchs Land und also da hätte man auch sich im Film, hatte ich mir viel mehr so erwartet, dass es dann auch mehr noch um die gesellschaftliche Situation geht und so. Das wird halt so ein bisschen angedeutet aber das hätte man auch einfach interessanter aufmachen können, eben indem man auch Leute interviewt, vielleicht aus dem Publikum oder aus der Zeit, so wie als das, was so diese Passage mit Ruben Carter zum Beispiel, die fand ich super, super interessant.
Ja, weil das auch ein altes Interview war, der Ruben Carter ist jetzt auch schon länger tot. Das heißt, das ist nicht für den Film extra gedreht worden. Aber auch die Filmaufnahmen, die waren auch, glaube ich, in dem Rinaldo-Film drin mit Ruben Carter. Aber das war ja auch relativ echt, dass er da im Knast gespielt hat. Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt Faulheit war oder einfach, dass die es langweilig fanden, einen richtigen Dokumentarfilm zu machen. Aber das hat mich ein bisschen genervt und dadurch fand ich dann auch nachher ein bisschen zu lang. Wobei, ich habe mir den Abspann gerne angeguckt und das fand ich eine lustige Idee, dass die dann die Tourneedaten von der Rolling Thunder Tournee gezeigt haben und das ging dann nachher über in die Neverending Tour und seine Tourdaten bis heute. Und da habe ich extra noch zweimal gestoppt und Bonn auf der Liste gesehen. Einmal das Mal, wo ich auch da war und irgendwann 2003 oder 2004 war auch auf der Museumsmeile, da bin ich nicht gewesen. Aber der hat vor jetzt habe ich es wieder vergessen, ich glaube 2012, auf dem Kunstrasen gespielt hier in der Rheinau unterhalb vom Posttower. Und da bin ich auch gewesen. Es war aber auch eine komische, ich weiß nicht, Dylan Live war irgendwie ein komisches Erlebnis.
Ja, bei der Bundeskunsthalle saß ich davor, weil das war ja Open Air und da konnte man sich, da haben sich einige Leute einfach davor gesetzt und zugehört und ich habe dann auch später noch ein Bootleg davon im Internet gefunden, das habe ich auch noch irgendwo. Das
ja,
ist also ganz schöne Erinnerung.
Als ich versucht habe rauszukriegen, ob das wo das war, aber ich habe schon gedacht, das müsste Museumsmeile gewesen sein, habe ich auch direkt Bootlegs gefunden. Also es gibt, glaube ich, von fast allen Dylan-Konzerten irgendwelche Aufnahmen.
Naja. Aber ich habe mich halt wirklich auch in dem Moment geärgert, zum Beispiel über diese Episode mit Sharon Stone. Das fand ich irgendwie so interessant und so, aha, wusste ich gar nicht, dass die irgendwie auch dabei war. Und dann liest man halt irgendwie, ja, klar, ist alles ausgedacht. Da fühlt man sich dann irgendwie behumst einfach.
Das ich denke, und ich verstehe nicht, was das sollte. Also, weil ich das jetzt auch nicht so... und dann auch der ganze Quatsch mit Kiss, da denke ich mir auch so, das ist doch garantiert auch erstunken und erlogen. Und also ich fand es auch nicht fair... wer auch so komisch dargestellt wird, ist die, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, die Violinistin, der sie Scarlett dann auch...
Scarlett Riviera.
Ja, genau, die Scarlett Riviera, der sie so andichten, dass sie irgendwelche komischen okkulten Sachen hätte oder irgendwie Schwerter und ich nehme an, dass das auch alles Quatsch war, oder? Und das ist nicht im Film. Ja. Es ist nicht in den Aufnahmen drin. Das ist nur aus den Interviews mit den Fake-Figuren und mit Fake Dylan. Also dem, wie die Untertitel immer gesagt haben, Old Dylan. Und dann haben sie ja sogar noch die Stimme von diesem Filmemacher als Off-Stimme reingemacht in diese, und das finde ich halt eben besonders schlimm, dass sie das im Originalmaterial genommen haben und verfälscht haben. Wenn da der hinter der Kamera jemand mit den Menschen auf der Straße interagiert hat, dann haben sie da immer die Stimme von dem von dieser Kunstfigur da reingemacht, der mit denen redet. Das finde ich einfach den Leuten, die da im Original, die in echt da waren, nicht fair gegenüber. Naja. Ja. Also ich war da ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mich dann trotzdem gefreut über die Live-Aufnahmen davon. Weil das fand ich überhaupt faszinierend, weil ich wusste vorher gar nicht, dass da überhaupt gefilmt worden ist. Und ich weiß ja bis jetzt auch nicht genau, wie No Direction Home aussieht, ob es da aus der Zeit, das ist ja so ungefähr da, wo Electric gegangen ist, ne? Das ist ja, darum geht's ja, ne? Das ist so die ist das Mitte der 60er oder wann war das? Wann war es
Newport? 66, weil 65.
Also kurz bevor er den Unfall hatte dann.
Newport Folk Festival und 66 war dieses Royal Albert Konzert, wo dieser Judas Roof war.
Ach, das war gar nicht in Newport, der Judas Roof. Ich dachte, das wäre
Newport Folk Festival war da, wo Pete Seeger angeblich mit der Axt das Lautsprecherkabel durchtrennen wollte, weil Dylan die E-Gitarre eingestöpselt hat, was aber auch nur ein Hoax ist. Und dann kam diese Welttournee, wo er immer so ein Set akustisch und ein Set elektrisch gespielt hat. Und da haben auch einfach viele noch diesen Folk-Dylan erwartet. Und da gibt es auch sehr tolle Aufnahmen von genau diesem Konzert, die in den No Direction Home-Filmen vorkommen. Also es ist erstaunlich. Es gibt schon da sehr viele, auch aus den 60er Jahren, Aufnahmen.
Ja, also da bin ich echt fasziniert von. Auch die Qualität der Aufnahmen in dem Rolling Thunder Film. So überlegen, der Film heißt ja offiziell Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Das ist schon so, ging es nicht irgendwie noch komplizierter. Naja, aber die Qualität der Konzertaufnahmen, also auch, dass sie dann auch teilweise mit mehreren Kameras gedreht sind, das finde ich schon spannend. Und eben, also auch die Menge an Material, also weil ich glaube, dass man, wenn man die vielen nervigen, fiktiven Sachen rausgenommen hätte und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zur Story von Reuben Carter erzählt hätte, das wäre auch interessant gewesen, ein bisschen mehr Kontext, wobei der Song ja ziemlich krass die Story genau wiedergibt, so, ich habe das nämlich auch nochmal nachgelesen, das ist sehr, sehr viele Details in dem Song sind exakt so mit den Namen der Zeugen und so weiter, das ist ja alles sehr nah dran.
Ja, das ist ein super Song. Nee, ich meine die Qualität der also die musikalische Qualität ist einfach enorm hoch. Er singt wie wirklich wie als würde ihn der Teufel jagen und sie, und es ist toll gefilmt. So, diese ganze Kostümierung und so, das macht schon Spaß zu gucken, ne?
Ja. Und ich finde es eigentlich eine interessante Idee. Und wenn man so richtig geil geschäftstüchtig gewesen wäre, hätte man doch eigentlich aus der Rolling Thunder Review eine Tour machen können, wo immer wieder andere Leute mitmachen, wo Bill Dylan gar nicht mehr selber mitmachen muss. Und er hätte damit jede Menge Kohle verdienen können, wenn er das dann als so reisendes Festival aufgezogen hätte.
Ja.
Aber dafür, das gab es damals noch nicht. ich meine, weiß ich nicht, könnte ja so, aber wie findest du denn den Style, weil das ist ja dann auch so, auf der Desire ist ja dann auch die Scarlett Rivera drauf, dem nächsten Studioalbum, ne? Das fällt mir ein, Hurricane ist auch auf der Desire, oder?
Genau, ja. Das ist der erste Song.
Weil das ist ja schon krass, weil die, ich glaube, die Desire, also das ist, ich habe jetzt nur die Live, den Live-Sound im Kopf, bei der Desire auch so krass, dass die Geige durchgehend den ganzen Song durchspielt. Das ist schon sehr dominant, ne, auf dem Album, der Sound.
Mhm.
Ja. Wie ist denn das aufgenommen? Ist das umstritten oder ist das irgendwie, aber ich meine, ich war ja auch total baff, als ich zum ersten Mal Nashville Skyline gehört habe und gehört habe, wie Bob Dylan singen kann. Also anders. Mhm. Ja.
Ich habe nur zufällig irgendwann jetzt mal gelesen, es gab wohl eine frühe Version von Hurricane, wo irgendwie noch bestimmte Sachen drin waren, die wo er Zeugen so oder irgendwelchen Leuten wo was inhaltlich nicht ganz klar war, so ob das wirklich so war oder nicht, was halt hätte eventuell justiziabel sein können, das musste er dann streichen und in der finalen Version, die ist halt so, wie sie jetzt ist. So, die ist auch so auf dem Album. Und ist auch so, wie sie live war. Das ist relativ 1:1. Also, Desire ist vom Style her relativ nah an dem Rolling Thunder Sound dran, eigentlich.
Also, interessant, da hier, Mick Ronson war ja Gitarrist in der Mitte der 70er für Dylan. Ist auch auf dem Live-Album Hard Rain ist der auch drauf. Aber das ist ja der Gitarrist von Bowie bei, Ziggy Stardust und der Hunky Dory, glaube ich, auch schon.
Ja, und bei Transformer spielt er, glaube ich, auch mit.
Dachte ich auch, ja, bei Lou Reed, ja.
Bei Lou Reed.
Ja.
Ich hatte jetzt auch Lust, nochmal Desire zu hören. Muss ich mir gerade jetzt mal direkt nochmal ins iTunes reinziehen. Weil die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Die fristet ein bisschen so ein Schattendasein bei mir.
Was ist da noch drauf, außer Hurricane? Das ist schon so das Bekannteste, ne?
Sarah ist ein sehr toller Song noch.
Ah ja, One More Cup of Coffee ist da auch drauf auf dem Album.
Genau. Und halt Sarah, was so eine große, nochmal ein großes, quasi so ein Gegenstück zu Sad-Eyed Lady of the Lowlands ist, was auf Blonde on Blonde
Ja.
Die ganze vierte Seite einnimmt, so ein Liebeslied an seine damalige Frau, und bei Desire hatten sie sich schon getrennt und da ist es dann mehr so ein Abschiedslied dann irgendwie an diese große Liebe. Weil Blood on the Tracks, das direkte Album davor, ist ja das große Trennungsalbum, wo er sich von Sarah getrennt hat.
Ich würde jetzt an der Stelle wahrscheinlich gerne No Direction Home noch empfehlen als Film, aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen und konnte auch nicht finden, dass der irgendwie irgendwo verfügbar ist, ob man den allein schon, also wer streamt es, die Seite, die sonst immer benutzt, um sowas nachzuschlagen, die war schon überfordert und hatten dann irgendwie noch eine Jubiläumsausgabe gekannt und dann gesagt, nee, nirgendwo verfügbar. Ich hätte jetzt eigentlich fast erwartet, dass der auf Netflix oder Amazon irgendwo ist. Ach, vielleicht ist er auch auf DVD oder bei iTunes oder so. Also, aber ich sehe ihn jetzt gerade auf Amazon, wenn ich es da eingebe, kriege ich nur DVD und Blu-ray angezeigt. Ich glaube sogar nur DVD. Es gibt, glaube ich, gar keine Blu-ray.
Ich habe das auch gar nicht mehr im Kopf, wie weit No Direction Home überhaupt ging. Ob das mit dieser Tour 66 endet oder ich glaube schon. Ich glaube, das geht so wirklich von den frühen Tagen bis zu seinem Motorradunfall quasi. Bis zu diesem Punkt, wo er sich zurückgezogen hat. Da sind auch zum Beispiel Interviews mit Allen Ginsberg drin, die halt auch zu dem Zeitpunkt schon historisch waren, also viel auch altes Material. Also das ist toll, das lohnt sich echt. Das ist auch sehr lang.
Ach krass, ich sehe gerade, der ist über 3 Stunden lang. Ja, also aber nee, ich habe ihn jetzt nirgendwo zum Stream gefunden, nur DVD. Also auch keine Blu-ray anscheinend. Ja, ich überlege, ob ich noch irgendwas anderes gesehen habe, was ich an Musikfilmen. Ach so, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge, beziehungsweise jetzt die vorletzte, wenn natürlich noch die Game of Thrones Folge erscheint, habe ich Rocketman erwähnt noch, der tatsächlich, oder habe ich das, als wir, haben wir das schon drüber gesprochen, als wir über Game of Thrones gesprochen haben.
Ja, du hast das berichtet, dass es wirklich mehr also ein Musical im
genau.
Sinne wirklich ist. Aber ich habe den noch nicht gesehen. Ich würde den gerne noch angucken. Dann ja, können wir
vielleicht nehmen wir da nochmal irgendwann dazu auf. Aber ansonsten gibt es auch noch auf Netflix, habe ich auch noch nicht geguckt, diese Broadway-Show, die Springsteen gemacht hat. Der hat ja auf Broadway mehr oder weniger solo. Ich glaube, seine Frau hat ihn ab und zu begleitet bei einzelnen Stücken, aber das ist ansonsten nur eher Akustikgitarre, irgendwie so 2 Stunden. Ein Kollege von mir war auch in New York und hat sich das angeguckt. Und das kam dann nachträglich auch als Live-Album und Netflix-Special raus. Jetzt am Freitag ist auch ein neues Album von dem erschienen. Und das ist sehr Western, Country-mäßig, meine ich. Ein bisschen komisch. Also Springsteen macht auf Country. Naja, aber kann jeder mal machen, wie er mag. ja, wollen wir dann über Jim Jarmusch sprechen? Das ist ja dann schon der zweite Jim Jarmusch.
Ja. The Dead Don't Die, ne?
Genau.
Der zweite Jim Jarmusch, über den wir sprechen, nach Patterson.
Genau.
Und das wobei er dazwischen ja noch diese Stooges-Filme gemacht hat, den hast du auch nicht gesehen, oder?
Nee.
Iggy and the Stooges.
Ach so, okay.
Auch ein Musikfilm,
ja. Ach, das wäre ja ein schönes.
Sollte man sich auch mal angucken.
Hast du den gesehen?
Nee.
Naja, Patterson fanden wir damals beide ganz gut und ich muss sagen, dass, wobei bis...
Ah ja, Gimme Danger gibt's bei Amazon für 2,99 zum Leihen.
Ah ja, Gimme Danger, Dokumentation. Ach, der hat auch schon Yeah the Horse gemacht, 1997. Ich muss überlegen, welche Filme von Jim Jarmusch ich gesehen habe schon. Weil ich habe zum Beispiel, ich denke mir, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Only Lovers Left Alive gucken will. Den wollte ich nämlich immer noch gucken. Ansonsten erinnere ich mich, also Patterson habe ich halt gesehen, Broken Flowers, Coffee and Cigarettes und Ghost Dog habe ich gesehen. Night on Earth habe ich auch gesehen. Das war auch der erste, den ich gesehen habe von ihm. Und ich glaube, ich habe auch Dead Man gesehen, aber ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern.
Ja. Down by Law ist auch noch sehr gut.
Ja.
Limits of Control ist ein bisschen langweilig. Ja, das ist ein guter Vergleich. Limits of Control. Jetzt, weil The Dead Don't Die, der auch auf jeden Fall Schwächen hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Mal diplomatisch.
Ja, ich muss aber, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal schon mal gehört und dann mehr so als, naja, okay, könnte ja ganz lustig sein, abgespeichert. Ich habe keinen Trailer gesehen von dem Film, bevor ich reingegangen bin, nur Plakate und habe mir gedacht so, ich meine, Zombies, ja, kann interessant sein. Es ist allerdings jetzt auch durch den, vor allem durch den Hype, ich glaube, das ist The Walking Dead ist da viel schuld dran. Ich habe auch so ein bisschen, ich meine, ich spiele auch immer noch gerne thematische Zombie-Spiele. Ich lese noch die Walking Dead Comics, auch wenn ich die Serie nicht mehr sehe. Und ich finde, man kann in einem Zombie-Genre immer noch interessante Sachen machen. So, sage ich mal. Und ich habe mir gedacht, ach, wenn Jim Jarmusch einen Zombie-Film macht, könnte das doch eigentlich interessant sein. hätte es auch sein können. Und ich frage mich jetzt sogar, um Gottes Willen, war denn der Vampirfilm, den er gemacht hat, auch so schlecht oder hat er sich mit dem Thema ein bisschen ernsthafter auseinandergesetzt? Also weil...
Nee, also da kann ich dich beruhigen, der Vampirfilm ist auf jeden Fall besser.
Ja.
Ist ganz anders.
Okay, das dachte ich nämlich auch, der wirkte auch nämlich so.
Von der Prämisse her ganz anders.
Ja. Also man muss ja auch dazu sagen, dass Zombies an sich albern sind. Und ich finde, ein Zombie-Film darf gerne komisch sein. Aber das ist jetzt eine steile These, die ich jetzt mal aufstellen möchte, ist, wenn du eine Zombie-Komödie machst, dann fährst du besser, wenn du die Zombies trotzdem ein Stück weit ernst nimmst. Und das macht Shaun of the Dead.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem des Films, dass der zu lustig ist. Es gibt ja auch viele gute Zombie-Komödien, sowas wie Shaun of the Dead oder so, ne?
Ja, aber die haben dann trotzdem noch eine spannende Geschichte. Ja gut, andererseits, Patterson ist auch ein guter Film und der hat auch keine spannende Geschichte, ne? Aber und ich
finde, meine These ist, dass der Film einfach viel zu relaxed ist. Also das bringt ihn in Verwandtschaft zu Limits of Control, der auch extrem ästhetisch ist, tolle Bilder hat und irgendwie ein bisschen rätselhaft ist, aber er ist einfach sterbenslangweilig und es passiert irgendwie nichts. Und ich meine, es passiert ja immerhin was. Die Welt geht unter, so mehr oder weniger jetzt in dem Neuen, aber es ist so laid back. Das ist halt dann irgendwie und auch so straight erzählt, dass bis zum Schluss ja auch nichts Überraschendes passiert und er hört dann einfach irgendwie auf.
Ja, wobei das Ende ist eigentlich auch ziemlich typisch. Achso, an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. also fangen wir nochmal vorne an. Also ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Das ist, glaube ich, von einem der großen amerikanischen Filmkritiker. Es könnte Roger Ebert sein, ich bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist es von wem anders. Dass es kein gutes Zeichen ist, wenn man einen Film sieht und man denkt sich, man möchte eigentlich lieber die Schauspieler, die in diesem Film spielen, denen dabei zugucken, wie sie 2 Stunden am Abendessen-Tisch sitzen und sich unterhalten. Und bei The Dead Don't Die hätte ich das gerne gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Film ist. Da sind ja... Ich überlege gerade, aber sehr viele Leute, die da mitspielen, haben vorher schon mal mit Jim Jarmusch zusammengearbeitet. Und die Story wirkt so, als komm, wir machen uns jetzt hier einen Spaß und ach, was könnte man noch Lustiges machen? Und dann kommen dann so Sachen zusammen wie Tilda Swinton darf eine Bestatterin spielen, die Zelda Winston heißt. Ja, die also sehr nah an ihrem eigenen Namen heißt, aber irgendwie auf asiatische Sachen steht und mit Samurai-Schwert sich auskennt, einen krassen schottischen Akzent hat, was ich erst super offensive fand, bis ich dann nachgeguckt habe, dass Tilda Swinton tatsächlich ursprünglich aus Schottland stammt. Insofern darf sie das machen. Und dann zu allem Überfluss auch noch Außerirdische ist und von einem UFO abgeholt wird, kurz vor Schluss des Films. Das hat mich einfach nur unglaublich geärgert, weil das hätte eigentlich so cool sein können. Weißt du, wenn sie sich dann, aber dann wäre es vielleicht auch zu sehr Klischee-Zombie-mäßig, Zombie-Film-mäßig gewesen, wenn die dann so richtig zusammengearbeitet hätten und dann so, aber was sollte die Storyline mit den 3 Kindern in der, im Jugendknast? Die ist einfach im Sand verlaufen. Die laufen weg und die eine sagt, ich weiß einen Ort, wo wir uns verstecken können und dann fehlt anscheinend eine Szene und deren Story wird nie aufgelöst. Das hätte jetzt auch noch irgendwie, das fehlt einfach. Und ich fand auch das, was auch ein Problem war, ich wollte eigentlich vorne anfangen. So viel zum Thema von vorne. Also Bill Murray ist der Polizeichef. Seine beiden anderen Polizisten sind Chloe Sevigny und Adam Driver. Adam Driver spielt Ronnie. Die heißen auch alle Ronnie, Minnie und wie heißt der Bill Murray? Ich weiß es nicht mehr. Hat auf jeden Fall auch einen verniedlichten Namen, der auf Y endet. Es gibt so viele Sachen. Also es fängt damit an, dass die irgendwie diesen Einsiedler im Wald suchen, der passenderweise von Tom Waits gespielt wird. Ne? Also
ich meine, gegen den Cast kann man wirklich nichts
sagen. Nein, alle super. Alle super. Ne? Wirklich, hätte man denen ein besseres Drehbuch gegeben und sich ein bisschen mehr Mühe gegeben beim Drehen und wie gesagt auch vor allen Dingen die Zombie-Sachen weniger, also es war zwar schon noch gory, aber ich finde das war so, die Zombies waren so platt, also auch was da an, also Zombies, das Zombie-Genre wird gerne verwendet, um teilweise auch sehr einfache Konsum und Kritik zu äußern. Zum Beispiel ein Klassiker ist Dawn of the Dead mit dem Einkaufszentrum. Und Jim Jarmusch macht dann hier ähnliche Sachen, die dann aber ungeheuer doof sind. Also die Leute, die mit ihren Handys rumlaufen oder so. Also das finde ich einfach albern. Und was mich auch gestört hat, ist der Charakter, den Steve Buscemi spielt. Der spielt diesen Farmer Frank, der so ein Trump-Wähler ist, der auch eine rote Baseballmütze anhat, auf der dann aber, um es noch platter zu machen, nicht steht Make America Great Again, sondern Keep America White Again. Sie denken also, was soll das? Was war da noch an Plattheiten drin? Ich weiß es nicht. Also, dann wird Selena Gomez mit ihren zwei Freunden, die als Hipster aus vermutlich Cleveland eingeführt, die dann auch einfach nur in der dritten Szene abgemetzelt werden. Der Film lässt sich auch viel zu viel Zeit, finde ich, bis es so richtig losgeht mit den Zombies. Und dieser ganze Quatsch zu erklären, woher das kommt, und wenn mit von wegen hier Fracking an den Polen, das ist so. Ich finde, da ist so viel Messaging drin, dass ist zum Davonlaufen. Das ist gruseliger als die Zombies.
Ja.
Ja, sorry, ich hab mich jetzt wieder so reingesteigert und alles auf einmal abgeladen. ich finde das so schade, dass wir jetzt über zwei Filme sprechen, die wir beide eher enttäuschend fanden. Das ist, ich mag es eigentlich lieber, wenn wir irgendwie etwas Positives abgewinnen können. Also The Dead Don't Die ist vielleicht schon nicht mehr im Kino, wenn die Folge rauskommt. Insofern ist es dann auch egal, dass wir spoilen. Aber ich würde es jetzt auch.
Ein bisschen Spaß gemacht hat er trotzdem, finde ich. Ich meine, es war einfach. Ja. Ich fand die Schauspieler allesamt toll. Ich fand auch die Inszenierung sehr liebevoll, diese Tankstelle, die gleichzeitig so ein kleiner Horrorladen ist. Ne?
Die Szene, die ganzen Schauplätze, alle super, die Figuren. Man hätte mit den gleichen Figuren, den gleichen Schauplätzen einen viel, viel interessanteren Film machen können, wenn er sich halt eben ein bisschen mehr in die Mühe gegeben hätte, eine Story zu erzählen. Weil ich hätte auch irgendwie noch erwartet, dass mehr Charaktere aufeinandertreffen. Und
aber vielleicht ist das ja dann auch die Message irgendwie, dass es halt auch einfach scheitert daran, dass sie nicht zusammenarbeiten, dass, obwohl diese Zombies ja leicht zu besiegen sind, dass sie sich quasi irgendwie in ihr Schicksal ergeben dann auch. Die sitzen ja dann in dem Polizeiauto am Schluss.
Ja, und Adam Driver,
jetzt gehen wir raus und tun halt, was wir machen müssen. Und dann dieser komische Meta.
Ja, das fand ich auch nervig. Also, das
fand ich irgendwie total seltsam. Adam Driver sagt so, die Musik.
Genau, das ist Titelsong.
Er sagt, die Musik kommt mir bekannt vor. Und dann sagt Adam Driver, ja, klar, das ist die Titelmelodie. Und dann unterhalten sie sich darüber, dass Adam Driver halt von Jim mehr das gesamte Drehbuch bekommen hat und Bill nur das Drehbuch für seine Rolle. Also was sollte das denn? Also quasi so als Signal, Achtung, haha, du guckst jetzt hier einen Film, so ein metafiktionales Ding.
Also
das ist doch irgendwie total billig.
Also, ich finde, wenn die vierte Wand, also wenn das Haus sowieso ein Glashaus ist, dann braucht man die vierte Wand nicht zu durchbrechen. Also fand ich auch so Verzweiflungstat ein bisschen, um irgendwoher noch Humor zu kriegen. Ich finde, weil ich finde das eigentlich so schade, weil die Chemie stimmt so super. Ich finde, das passt so gut, wie Bill Murray und Adam Driver miteinander interagieren. Ich finde es schade, dass Chloe Sevigny nicht ein bisschen mehr zu tun hat, als die zweieinhalb Szenen, in denen sie drin ist. Alles ist irgendwie so unbefriedigend. Alle werden irgendwie so ein bisschen vorgestellt und sind dann innerhalb von ich bin mit dem Gefühl ins Kino gegangen, dass ich mir dachte, ach schön, der Film ist nur knapp 2 Stunden lang. Und ich fand es erschreckend, dass ich in dem Film saß und mir dachte, man hätte ihn trotzdem noch weiter kürzen können, weil ich würde fast sogar behaupten, ich hätte mich gelangweilt oder so. Nein, nicht gelangweilt, einfach nur so, er bleibt einfach so, er fühlt sich so nach unvollendetem Potenzial an. Und das finde ich echt schade, weil Und das ist jetzt echt nicht einfach nur so, dass ich erwartet hätte, dass Jim Jarmusch einen reinen Zombie-Film macht. Nein, ich hätte einfach nur erwartet, dass ich eine Story habe da, die Anfang, Mitte und ein Ende hat und nicht nur lauter Anfänge und weniger Enden als Anfänge ohne richtigen Mittelteil und ja, und halt irgendwie ansonsten halt lustige Cameos, wie halt eben Iggy Pop als Zombie, ne? Was ja irgendwie passt, aber
als Kaffee-Zombie, wie ja in der Wikipedia-Seite beschrieben wird.
Genau. Sturgill Simpson darf auch als Gitarrenzombie auftreten. Und boah, ich habe mich aber auch schon geärgert über RZA, der den UPS-Boten gespielt hat. Das ist auch so, das war so hohl. Weißt du, der hat ja so einen UPS-Boten gespielt und weil es RZA ist vom Wu-Tang Clan, stand auf dem Auto halt allen Ernstes mit dem Wu-Tang-Logo UPS. Und nee. Ja. Aber ein schönes Poster hat's und wie gesagt, super tolle Darsteller. Zilda Swinton, wollte ich sagen. Tilda Swinton, manchmal nervt sie mich ein bisschen. Und ich finde auch in dem Film, ich fand es ein bisschen zu viel mit dem schottischen Akzent und dann auch das Samurai-Schwert. Aber als dann auch das UFO kommt und sie abholt, ja.
Das war Überpop Folge 66. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Oh, the dead don't die any more than you or I. They're just ghosts inside dreams of a life that